Willkommen zu einer neuen Folge von Africa with Andre, wo wir Afrika feiern, one story at a time.
Wenn mir Freunde sagen, ich plane eine Reise nach Südafrika, was soll ich denn da machen? Dann sage ich fast immer, tu dir einen Gefallen und fang mit 2 Nächten in Johannesburg an. Nach einem etwas schockierten Blick erkläre ich, dass Johannesburg schon einen schlechten Ruf hat aus der Historie, aber dass ein Besuch in diese dynamische Stadt wirklich ein Augenöffner ist. Ich empfehle Ihnen mindestens 3 Stunden, ja 3, im Apartheid-Museum zu verbringen und danach eine Fahrradtour durch Soweto zu machen. Heute unterhalten wir uns mit Maria Malepa von Lebo's Backpacker and Cycle Tours in Soweto über genau meinen Vorschlag. Das Originalinterview könnt ihr in der englischen Version vom Podcast hören. Und lieben Dank an dieser Stelle an Pia Thomas, dass sie hier auf Deutsch für Maria und euch einspricht. Hallo Maria, schön, dass du dabei bist.
Hi Andre and hi to the listeners. Great to be here. What an opportunity. Thank you.
Hallo Andre und hallo an die Zuhörer. Danke für die Gelegenheit, dabei zu sein.
Für diejenigen, die Soweto nicht kennen, gib uns doch eine kurze Beschreibung des Townships. Oder lieber Stadt, denn sie ist wirklich sehr groß. In der Nähe von Johannesburg, wo du wohnst.
Zuallererst, ich bin nicht hier in Soweto geboren. Ich komme eigentlich aus Schweden. Ich bin aber vor vielen Jahren hierher gekommen und habe Lebo, den Gründer von Lebo's Backpackers, geheiratet. Und seitdem ist Soweto mein Zuhause. Soweto ist eine Abkürzung für Southwestern Township, weil dieses Township südwestlich von Johannesburg liegt. Und ja, wie du richtig sagst, es ist eigentlich eine Stadt. Das Wort Township wird oft fälschlicherweise als Barackensiedlung oder Slum übersetzt, obwohl das nicht immer zutrifft. Und das war immer die Herausforderung, gegen die wir ankämpfen mussten, wenn wir sagten, dass Touristen nach Soweto kommen sollen, weil die Leute dann denken, dass es sich um eine Art Slum-Tourismus handelt. Und diejenigen, die wegen Slum-Tourismus kommen, werden enttäuscht. Soweto spiegelt zwar die soziale Ungleichheit Südafrikas wider, doch das ist nicht unser Fokus.
Was meine Besucher und ich immer wieder spannend finden, ist, dass es in Soweto wirklich alle Häuserarten gibt, die du dir vorstellen kannst. Von Wellblechhütten bis hin zu riesigen Häusern. Wirklich alles.
Genau. Und diejenigen, die mutig genug sind, die Stadt trotz ihres schlechten Rufs zu erkunden, sind froh, dass sie es getan haben. Soweto entstand während der Apartheid als Folge der Zwangsumsiedlungen aus der Innenstadt, um die Bevölkerung nach Rasse zu trennen. Vor allem Afrikaner wurden in verschiedene Viertel verlegt, die zusammen Soweto bilden. Ein 200 Quadratkilometer großes Gebiet mit über 40 Unterabschnitten südwestlich von Johannesburg.
In Soweto wohnen hauptsächlich Schwarze oder Afrikaner. Und du, Maria, bist einer der ganz wenigen Weißen, die dort wohnen. Wirklich nur eine Handvoll. Das zeigt uns, wie stark Apartheid das Land geprägt hat. Und genau deshalb finde ich es so wichtig, dass Gäste Soweto besuchen. Nicht nur um Apartheid besser zu verstehen, sondern auch den Umgang zwischen den Südafrikanern miteinander zu verstehen.
Ja, auch nach über 30 Jahren Demokratie sind die Folgen der Apartheid spürbar. Etwa bei Bildung und finanziellen Möglichkeiten. Soweto ist weiterhin die Heimat der Arbeiterklasse und auch einiger Mittelschichtsfamilien, die bewusst geblieben sind. Für die südafrikanische Bevölkerung als Ganzes war es jedoch sehr schwierig, sich zu integrieren und sich in den verschiedenen Lebensbereichen zu vermischen. Es ist immer noch sehr stark segregiert.
Ja, da hast du leider recht. Euer Business wurde ja vor mehreren Jahren von deinem Mann Lebo gegründet und dadurch wurde er in der Tourismusbranche recht bekannt. Und deswegen nennen auch die meisten Leute euer Business einfach Lebos. Leider ist er während der Pandemie verstorben, aber umso mehr freue ich mich, dass das Geschäft von dir weitergeführt wird, denn es ist doch ein sehr wichtiges Unternehmen. Gib uns doch einen Überblick, wie es alles angefangen hat, Maria.
Ja, das war, bevor ich Lebo traf. Ich war zwar nicht persönlich dabei, aber als seine Frau und Geschäftspartnerin kenne ich seine Geschichte in- und auswendig. Sein Unternehmen wuchs organisch, ohne festen Geschäftsplan. Stattdessen nutzte er als junger Soetaner die wenigen Chancen, die sich ihm boten, da er während der Apartheid kaum Möglichkeiten hatte. In den frühen 2000ern mit Ende 20 begann er Kunsthandwerke an der Hector-Petersen-Gedenkstätte zu verkaufen, einer Gedenkstätte und heute auch ein Museum für die Studentenaufstände von 1976. Und das einfach, weil sich ihm die Gelegenheit bot, ein Einkommen zu erzielen und etwas in Soweto anzubieten. Der Tourismus war nicht wirklich in den Köpfen der Leute.
Niemand dachte damals daran, um mit Touristen nach Soweto zu fahren, oder?
Doch, es gab sie, Anfang der 2000er, aber nicht in dem Ausmaß wie heute. Junge Sowetaner dachten kaum daran, eigene Unternehmen oder Finanzprojekte zu starten, doch Lebo erkannte früh das Potenzial. Er und ein paar Freunde stellten Marktstände an den wenigen Orten auf, die Touristen besuchten, wie das Mandela-Haus oder die Hector-Petersen-Gedenkstätte. Damals war es eher eine Art Durchreiseerlebnis. Besucher wurden von weißen Tourguides geführt und davor gewarnt, ihre Busse zu verlassen. Das frustrierte Lebo. Doch er fragte sich, was können wir als Sowetaner tun? Können wir unsere eigene Geschichte erzählen? Diese Frage war der Startpunkt. Mit Unterstützung seiner Familie wandelte er sein Zuhause in eine Unterkunft um. Anfangs ein einfaches Homestay mit wenigen Zimmern. Er bot Walking-Touren an, organisierte Fußballturniere und knüpfte Kontakte zur französischen Expat-Community. Und 2005 wurde das Unternehmen offiziell eingetragen. Und die ersten Radtouren begannen. Ich lernte Lebo 2005 kennen und zog 2007 nach Soweto. Und von da an führten wir das Geschäft gemeinsam. Schritt für Schritt wuchs unser Team. Und so begann alles.
Lass uns mal über eure Radtouren im Speziellen sprechen, denn das ist nämlich, was ich so sehr liebe. Ich weiß, dass ihr eine zweistündige, eine vierstündige und seit neuem auch eine Ganztagestour habt. Und bevor jemand sagt, oh, ich muss die kürzere Tour machen, denn ich will nicht so viel im Sattel sitzen und strampeln, dann liegst du falsch, auch wenn das die meisten Leute denken. Denn es wird wirklich viel abgestiegen, viel geplaudert, hier und dort geht man spazieren. Also die längeren Touren lohnen sich wirklich, denn dort hat man ein besseres Gefühl für Soweto und man sieht und trifft mehr Leute. Erzähl uns doch, was die Kunden auf diesen Touren so machen und sehen, Maria.
Gerne doch. Unsere Tour startet in unserer Backpackers Lodge, in einem ganz normalen Viertel namens Orlando West. Nicht weit von den beliebten Sehenswürdigkeiten wie dem Mandela-Haus, der Villa Casi Street und dem Hector Peterson Memorial. Und von dort radeln wir zu unserem Campingplatz, eines von Lebos letzten Projekten vor der Pandemie und seinem viel zu frühen Tod. Auf dem Weg dorthin, direkt gegenüber, erklimmen wir einen kleinen Hügel mit Panoramablick über Soweto. Eine schöne Einführung in unser Unternehmen, unser Projekt und eine Hommage an Lebo und die Geschichte Sowetos. Dann beginnt unsere Rundfahrt durch verschiedene Viertel, darunter ein ehemaliges Migrant Hostel oder Wanderarbeiterwohnheim. Solche Unterkünfte wurden während der Apartheid in ganz Soweto verteilt, für Bergbauarbeiter aus ländlichen Gebieten und aus Nachbarländern. Heute dienen sie als Wohnraum für Familien, doch viele dieser Gebiete wurden bei der Stadtentwicklung vernachlässigt. Wir zeigen diese Realität und arbeiten mit lokalen Organisationen zusammen, die Kinder unterstützen. Auch das ist Teil unserer Tour.
Sowas finde ich super.
Und dann besuchen wir auch Meadowlands, ein Viertel, in das viele Afrikaner in den 1950er Jahren zwangsumgesiedelt wurden. Denn eines der Vororte in Johannesburg, Sophia Town, wurde von der Apartheid-Regierung buchstäblich zerstört und mit Bulldozern platt gemacht. Unsere Tour verbindet Geschichte mit Begegnungen. Beim Radeln durch die Viertel treffen wir Menschen auf natürliche Weise und nähern uns den historischen Städten, darunter das Haus von Nelson Mandela sowie verschiedene Museen und Memorials.
Ich finde es immer wieder interessant, wenn ich in Soweto Zeit verbringen kann, aber ich habe bis jetzt nur die 4-Stunden-Tour gemacht. Wie sieht denn eure Ganztagestour aus?
Wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind, fahren wir auch in das benachbarte Township Orlando East, das eines der ersten Townships war, das entwickelt wurde, als Soweto entstand. Wir fahren bis zu den sogenannten Zwillingstürmen von Soweto. Das ist ein altes, stillgelegtes Kohlekraftwerk, das in den 70er und 80er Jahren nicht Soweto, aber Johannesburg mit Strom versorgte. Über Soweto gab es nur eine große Kohlewolke, kein Strom.
Bei dem alten Kraftwerk kann man doch jetzt einen Bungee-Jump machen, oder?
Ja, genau. Jetzt gibt es dort ein Abenteuergelände mit Bungee-Jumping und verschiedenen Aktivitäten. Das ist also so ein bisschen von dem, was man zu sehen bekommt.
Wir hatten eine tolle Zeit mit unserem Reiseleiter und haben nicht nur über touristische Dinge gesprochen, sondern auch persönliche Gespräche, wie es so im Leben ist für ihn oder sie und ihre Familie. Wie findet ihr denn die jungen Männer und Frauen, die die Führungen machen und wie bildet ihr sie aus?
Im Grunde haben wir keine ausgebildeten oder erfahrenen Guides, bevor sie mit uns arbeiten. Sie sind meist Studierende mit Interesse am Tourismus. Sie lernen bei uns on the job und durch unser internes Trainingsprogramm mit erfahrenen Reiseleitern. Levos ist mittlerweile eine Marke in der Branche und viele junge Menschen wollen mit uns arbeiten. Neben den Guides beschäftigen wir über 30 Leute, von der Rezeption über Küche und Housekeeping bis zur Wartung. Unser Ziel ist es immer, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, eine Ausbildung zu machen und zu lernen.
Wir haben heute hauptsächlich über eure Cycle Tours, also die Fahrradtouren, gesprochen. Was habt ihr denn sonst noch im Angebot?
Also wir bieten über 2 Häuser verteilt etwa 22 Betten an. Eines davon ist das ursprüngliche Haus von Lebos Urgroßeltern und ist immer noch ein Familienhaus. Wir haben Privatzimmer und Gemeinschaftszimmer für unsere Gäste. Gegenüber liegt ein großer Park, der früher eine Müllhalde war. Lebo wollte nicht mit Müll vor der Tür Reisende empfangen, also begann er mit Jugendlichen aufzuräumen und Bäume zu pflanzen. Lebo war schon immer ein Mann der Gemeinschaft und jemand, der sich für die Verbesserung seiner Community einsetzen wollte. Er erkannte also, dass er mit seinem Geschäft die Bedingungen für seine Nachbarn verbessern konnte.
Ah, dann war das in diesem Park, wo wir Mittag gegessen haben, oder?
Ja, genau. Wir nennen es unser Außenrestaurant. Wir kochen traditionelles Essen in diesen traditionellen gusseisernen Töpfen, die man über das Feuer stellt. Und wir machen ein typisches Soweto Braai, also ein Barbecue. Wir haben da eine kleine Oase für uns geschaffen. Ein üppiger, halbtropischer Garten mit traditionellen Lapas, wie wir sie nennen. Also wie Glasschirme, unter denen man beim Essen und Trinken sitzt.
Hey, das war eine super Stimmung dort. Und dort haben wir auch das erste Mal Hühnerfüße probiert, was sehr interessant war.
Außerdem gibt es bei uns Tuk-Tuk-Touren, Walking-Tours und Kochkurse, bei denen die Gäste mit unserem Koch südafrikanische Gerichte zubereiten, mit Zutaten aus unserem eigenen Gemüsegarten.
Sowas wird ja immer mehr gefragt. Also das finde ich sehr cool. Für die Zuhörer, die beim Township-Besuch vielleicht denken, aber ist es sicher für mich, durch Soweto zu radeln? Die Townships sind doch gefährlich, oder? Das ist, was die Leute ihr Leben lang gehört haben, vor allem, wenn es um Südafrika geht. Was sagst du zu solchen Personen?
Ja, das ist die Frage, die wir seit etwa 20 Jahren beantworten. Ich habe gerade vor diesem Interview darüber nachgedacht, dass es erstaunlich ist, dass sich bestimmte Wahrnehmungen über einen so langen Zeitraum halten. Weißt du, wir passen uns im Handumdrehen an so viele Dinge an. Vergleich mal die Technologien, die wir vor 15 Jahren benutzt haben, mit denen, die wir heute haben. Wir haben uns so sehr weiterentwickelt, aber wenn es um bestimmte Wahrnehmungen von bestimmten Ländern, Kontinenten, Regionen oder Menschen geht, dann stecken wir so fest in uralten Wahrnehmungen.
Da hast du 100% recht. Und das ist auch ein gutes Beispiel, was du da gemacht hast.
Ich hätte diese Frage zur Sicherheit gerne nicht beantworten müssen. Ich wohne jetzt seit 18 Jahren hier und kann die Frage so beantworten. Ja, es ist sicher, denn es ist authentisch und absolut nicht die Art von Slum und Armuttourismus, die manche erwarten. Du wirst von jemandem geführt, der dich durch sein Viertel führt. Wenn man mit jemandem zusammen ist, der aus dieser Gegend kommt und die Leute kennt, dann fühlt man sich automatisch sicher. Wenn unser Geschäftsmodell rein profitorientiert und ohne Bezug zur Community und Kultur wäre, dann wäre es nicht sicher. Nicht wegen der Gegend, sondern weil es respektlos und nicht authentisch wäre. Aber weil wir es sind und in die Gemeinschaft integriert sind, ist es automatisch sicher.
Ganz genau, so habe ich es auch erlebt. Und zu deiner Bemerkung, dass du die Frage am liebsten gar nicht erst gestellt bekommen hättest, habe ich über die Jahre festgestellt, dass Leute ein sehr langes Gedächtnis haben, wenn es um etwas Negatives in Afrika geht. Es ist ja so, dass wenn in einer Stadt wie Berlin oder Paris was passiert, sagen die Leute oft, ups, okay, das war schlimm, aber im nächsten Jahr reisen sie trotzdem wieder hin, als ob nichts passiert wäre. Aber aus irgendeinem Grund ist das bei Afrika anders.
Afrika wird in westlichen Erzählungen oft schon vor den eigentlichen Nachrichten in einem negativen Licht dargestellt, immer als Außenseiter. Afrika ist derjenige, der 50 Meter weiter hinten startet als alle anderen.
Yep, genau so ist es. Da habe ich gleich eine weitere Frage. Oft, wenn ich vorschlage, eine Tour durch die Townships zu machen, kommt der Kommentar, aber ich will kein Voyeur sein. Ich möchte nicht, dass die Lokalen das Gefühl haben, dass ich sie wie im Zoo anschaue. Das habt ihr sicher auch schon oft gehört. Wie gehst du damit um?
Unsere Touren sind so gestaltet, dass sie Brücken zwischen Kulturen bauen. Wir wollen ein Verständnis zwischen verschiedenen Ländern oder auch lokal zu anderen Südafrikanern schaffen. Wir wollen dazu beitragen, unser Land zu vereinen, indem Leute in eine für sie unbekannte Nachbarschaft kommen und dadurch die eigene Gegend aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Wir dringen nicht in Privatsphären ein, sondern interagieren respektvoll mit der Community. Wir gehen nicht in die Häuser der lokalen Bewohner, es sei denn, wir bekommen eine Einladung. Manchmal werden wir tatsächlich von Touristen gefragt, oh, können wir von jemandem das Haus besuchen? Können wir in eine Schule gehen? Sie denken, dass man in einem afrikanischen Land einfach hingehen kann und sich die Wohnungen der Menschen ansehen kann. Aber das geht so nicht. Klar, manchmal laden Guides die Gäste zu sich nach Hause ein, wenn er oder sie sich dabei wohlfühlt. Aber wir besuchen keine Schulen oder Häuser ohne Einladung. Genauso, wie man es in Europa nicht einfach so tun würde. Unsere Radtouren sind sehr bodenständig. Wir fahren mit dem Rad, halten an und kommen mit den Menschen ins Gespräch. Wir unterstützen die lokalen Unternehmen, die Straßenmärkte, die kleinen Lokale. Und ich glaube, das macht den Unterschied aus.
Es gibt sicher ein paar wirklich schöne Erlebnisse auf euren Touren.
Es gibt immer herzerwärmende Geschichten, aber ich glaube, es ist einfach so, dass wenn man sich wirklich Zeit nimmt, wird es definitiv eine ganze Reihe von Erlebnissen geben, die man nicht erwartet hat. Reisen steckt voller unerwarteter Momente, besonders wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen. Viele Europäer, die planen gerne alles im Voraus, den Zeitplan, die Aufenthaltsdauer, die Geschichte hinter jedem Ort. Doch hier läuft es oft anders. Man radelt durch ein Viertel, es ist Samstag und plötzlich stoßt man auf eine große Hochzeit. Ein unerwartetes Fest mitten auf der Route. Es war kein geplanter Halt, aber wenn das Brautpaar sagt, nein, kommt, nehmt an unserer Hochzeit teil, dann wird plötzlich die ganze Gruppe zu einer Hochzeit eingeladen. Sie können mitsingen und mitfeiern. Wo sonst würde das passieren? Nicht an vielen anderen Orten. Wer sich auf solche Momente einlässt, wird das wahre Leben vor Ort erleben. Und wenn sie das tun, werden sie solche Erfahrungen machen.
Du hast genau das erwähnt, was ein paar Leute, die ich interviewt habe, schon gesagt haben. Wenn du nach Südafrika oder Afrika kommst, lass dich einfach treiben und plane nicht jede Minute. Man macht erstaunliche Erfahrungen und Erlebnisse, wenn man es einfach geschehen lässt. Ich schließe meine Interviews gerne mit Fragen über Favoriten ab. Wer ist deine südafrikanische Lieblingsperson, Maria, und warum?
Das ist nicht einfach, aber ich denke, es ist Miriam Makeba. Sie lebt nicht mehr, hat mich aber sehr inspiriert. Sie war Aktivistin, Sängerin, Feministin und jemand, die sich durch ihre Kunst für ihr Land einsetzte. Ihre Musik ist zeitlos und ihre Leidenschaft nicht nur für Südafrika, sondern für Afrika als Kontinent ist etwas, das Inspirierendes.
Das gefällt mir. Miriam Makeba ist eine absolute Legende. Maria, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Ich danke dir, André. Es war mir ein Vergnügen.
Und ich hoffe, dass ich euch, liebe Zuhörer, dazu inspirieren konnte, mehr von Südafrika zu sehen und vor allem Soweto in eure Reisepläne mit einzubauen. Heute haben wir mit Maria über ihr Leben in Soweto gesprochen, über die Leitung von Lebo's Backpackers und über die Radtouren, die sie zusammen mit ihrem Mann Lebo ins Leben gerufen hat. Jeder, der die Radtour in Soweto gemacht hat, hat mir gesagt, wie froh sie sind darüber. Was ich daran so wichtig finde, ist, dass es wirklich hilft, die Geschichte Südafrikas zu verstehen und dass es hilft, zu erklären, warum die Menschen in Südafrika so miteinander umgehen, wie sie es aktuell tun. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, wenn ihr Ideen habt, wen ich sonst noch in diesem Podcast aufnehmen sollte oder interviewen kann. Schickt mir eine E-Mail an podcast@africawithandre.com. Bis zum nächsten Mal.